Retro-Kategorie, Lord Folter 1992 Day, hat sich in der Abstimmung durchgesetzt mit Softboy Evo und
3 Plus.
3 Plus. Auch dominant, oder? Schon.
Auch dominant und damit, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zur Retro-Kategorie. Ihr habt eingeschaltet, ihr wisst doch, ihr seht ja alles im Titel. Genau. Und Leo hat die Wahrheit erzählt. Ihr habt abgestimmt, es hat sich klar durchgesetzt und wir gehen jetzt rein in 1992 Day von Lord Folter. Und ich würde jetzt einfach eröffnen mit, habt ihr es eigentlich damals schon gehört?
Ja.
2020? Also in der Pandemiezeit eigentlich.
Ja.
Pandemiejahr.
Tatsächlich ist es ein Shoutout an, ich glaube, dich tatsächlich, weil du hast es einfach im Podcast eingepriesen.
Kann ich mir gut vorstellen.
Und so habe ich es tatsächlich auch mitbekommen. Wir haben ja in der normalen Folge haben wir über Joey Valance und Prey gesprochen. Das hast du eingepriesen, Tom. Das habe ich über den Podcast kennengelernt. Dieser Podcast ist inzwischen so lange, dass wir Retro-Kategorien über Musik machen, die damals noch neu war. Und da hat Lord Folter noch gelebt. Danke dafür, dass ihr irgendwie so gute Musik irgendwie einpreist, die ich dann über euch entdeckt habe. Ich glaube, umgekehrt geht's euch eher selten so.
Hey.
Aber das ist auch okay. Also ich bin froh, dass ich diesen Hub für mich habe. Ich hoffe, dass es vielleicht unseren Hörerinnen teilweise genauso geht. Und ich habe mich auch gefreut, dass wir nochmal über Lord Folter reden. Wir haben damals im Podcast, glaube ich, auch relativ lang drüber geredet. Und ich weiß, dass ich damals recht begeistert war und es auch, ich glaube, über Jahre hinweg relativ oft gehört habe. Der hat ja davor auch andere Projekte, Alben, EPs rausgebracht. Danach auch nochmal ein anderes Stück, was wir dann auch nochmal besprochen haben. Und dann ist er ja leider, ich weiß gar nicht, wann ist er verstorben?
2023.
Genau.
23, ja.
Genau,
an dem Hirntumor. Nach ungefähr einem Jahr von der Krankheit, die ihn begleitet hat. Das hat auf seinem allerletzten Projekt, ich glaube, das ist auch, wenn wir jetzt über 1992 Day reden, trotzdem wichtiger Kontext, um über Lord Folter zu reden.
Safe.
Die Krankheit hatte er durchaus auf dem letzten Projekt, was er veröffentlicht hat, das war dann auch noch ganz früh in 23, auch mitverarbeitet, also alle Eindrücke und was da passiert ist, das ist da tatsächlich schon mit reingeflossen. Bei 1992 Day waren wir noch weit weg davon, irgendwas, also eine Krankheit oder gar Tod direkt mit Lord Folter zu assoziieren. Auch wenn es auf dem Album eigentlich schon eine Rolle spielt.
Ey, aber so komplett. Ich finde, so viele von den Zeilen kommen nochmal so anders gänsehautmäßig, nachdem er gestorben ist, weil er so viele Dinge da einfach schon so existenziell besprochen hat. Boah, Leute, ich muss ganz kurz sagen, ich bin froh, dass ich für diese Kategorie wieder zurückgekommen bin, auch wenn ich das leichtere und spaßigere KIZ-Promo-Fake-Album auch gerne besprochen hätte. Aber das, ne, euer Junge ist hier wieder für die schweren Themen.
Ja. Ich bin froh, dass du wieder da bist, weil ich glaube, David hätte Krise bekommen, wenn er das mit mir hätte machen müssen.
Ich bekomme eigentlich generell keine Krise mehr. Ich chill einfach. Dog Cortisol.
Sehr gut. Ich bin fast ein bisschen beschämt im Nachhinein, wenn ich mir denke, ich habe den, glaube ich, erst wirklich mit diesem Album kennengelernt. Ich habe nie vorher viel davon gehört.
Und das ist okay und dafür muss man sich nicht schämen. Wir müssen raus aus dieser Selbstgeißelung hier.
Aber wie?
Warte mal, wir sprechen über Lord Folter. Wenn wir irgendwie in die Selbstgeißelung reingehen.
Das ist die entscheidende Frage dann. Weil du hast es uns geteacht.
Weiß ich nicht, ich kannte
den. Wie wurde der Teacher geteacht?
Ich kannte den halt schon. Der hat ja, also ich habe zumindest auf dem Schirm gehabt, dieses Album Rouge, das ist glaube ich von 2017 oder so, oder Album EP, ich weiß gar nicht, wie lange das gerade ist, aber genau dieses. Man kannte halt einfach Lord Folter, man hatte so mitgekriegt, weil man sich in den gewissen deutschen Untergrundsphären, glaube ich, bewegt hat. Ich könnte es jetzt aber nicht genauer nennen, also ich weiß nicht mehr, wann ich das erste Mal Lord Folter mitbekommen oder gehört habe, aber sicherlich nicht mit diesem Album.
Mhm.
Also bin mir zumindest so relativ sicher, weil ich das damals, und jetzt sprechen wir, das haben wir in der normalen Folge auch schon mehrfach gemacht, nochmal ganz kurz über Juice Zeit, aber dieses Album ist ja 2020 rausgekommen und zwar relativ kurz, also wirklich sehr, sehr kurz, nachdem ich quasi, ich mache es hier so Pull Quotes in the Air, wenn ihr es nicht sehen könnt und ihr könnt es nicht sehen, den Laden übernommen habe. Also bei den ersten Sachen, also die Situation damals war ja ungefähr so, die bestehende Redaktion, die auch klein war, aber also rausgeworfen, gefeuert und dann gab es so 3 Monate, ist überhaupt nichts passiert auf der ganzen Seite und auf Social Media und dann habe ich das Ding quasi angeboten bekommen, möchtest du das nicht machen?
Ja.
Musste mich erstmal so ordnen und dann habe ich halt versucht, so gut es geht, halt Musikjournalismus da zu betreiben und habe halt mit so einem ganz klassischen Format angefangen, nämlich, okay, ich muss irgendwie Reviews schreiben, ich will Reviews schreiben, ich will Musik besprechen, aber es soll auch spannend sein, es soll nicht so an so vielen anderen Stellen genau das Gleiche stehen. Okay, ich mache jetzt halt so Album der Woche und das, also das erste, zweite oder so dritte, was ich davon gemacht habe, war dann halt, ich habe einfach Lord Folter 1992 Day zum Album der Woche bei Juice erklärt, weil ich irgendwie konnte und weil ich das Album so gut fand.
Ja, und damit hast du History geschrieben, weil, was ich natürlich auch immer mache, ich weiß natürlich auch nicht mal alles und inzwischen statt googeln einfach mal die KI fragen, so kannst du mir nochmal ein paar Reviews zu 1992 Day raussuchen. Quote: Die stärkste professionelle Review zu 1992 Day kam damals von Juice. Die haben das Album sogar zum Album der Woche gemacht. Besonders hervorgehoben wurden die düstere Atmosphäre, die genreübergreifenden Beats und wie persönlich intensiv das Album wirkt.
Danke.
Du hast KI geprägt, David.
Danke.
Ich bin natürlich auf den Link gelegt und ich so, war es David? Es war David. Nice.
Wow, toll. Ey, also, so gut im Pro. Also, das ist ja.
Du kannst auch nicht so gut mit Lob umgehen, ne?
Nee, ich weiß einfach, was ich da geschrieben habe, weil das war wertschätzend. Das war auf jeden Fall nicht schlecht, aber das ist halt. Also, gut, es haben jetzt nicht so viele Leute über das Album geschrieben, natürlich zu der Zeit, aber. Also ich könnte es mir heute halt professioneller vorstellen. Also immer, wenn ich dann, ich habe meinen Text damals zu dem Album damals auch nochmal gelesen und dachte mir jetzt beim Nachhören so, ich verstehe schon, warum ich es damals so gemacht habe, aber eigentlich gibt es sehr viele andere Sachen und deswegen würde ich sagen, das machen wir jetzt in dieser Folge.
Genau.
Zu diesem Album zu erzählen, weil ich mich damals schon sehr versteift habe auf diese Erzählung oder auf diesen Aspekt von, ich glaube, ich habe hier gerade so einen, den Untergrundkünstler Lord Folter gespottet, der gerade so an der Schwelle ist, dass der einem größeren Publikum bekannt wird. Da rede ich jetzt nicht über, er geht auf die Eins in den Charts, aber ich rede über, ist eben kein unbekanntes Nischenphänomen, sondern gestandener Untergrundkünstler. Also da gibt es ja so eine Stufe, die sagen wir jetzt, ne, haben wir auch in der regulären Folge gehabt, Audio 88 und Yesin, die würde ich sagen, sind dann auch irgendwie immer Untergrund, aber man kennt die. Du musst jetzt nicht dich in deinem Zimmer mit Deutschrap 10 Jahre verschlossen haben, um irgendwie das mal gedickt zu haben. Und da habe ich, glaube ich, Lord Folter damals verortet, aber auch sehr viel in meinem Text dann mich darum gedreht, warum ich denke, dass das so ist und irgendwie.
Aber jetzt auch kein falscher Aspekt.
Nö, ich würde sagen, das hat sich sogar tatsächlich mehr eingelöst, als ich, glaube ich, damals geahnt habe. Das habe ich jetzt nochmal gemerkt, als ich gesehen habe, wie oft die Songs am Ende jetzt gestreamt wurden. Also wir werden jetzt auch keinen Podcast über die Streaming-Zahlen von dem Album machen, aber das wurde deutlich häufiger gehört, als ich das auf dem Schirm hatte in den letzten dann 6 Jahren. Aber genau, ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass ich noch intensiver auf die Düsternis, auf die Ohrwurmhooks, auf whatever eingegangen wäre, weil dieses Album natürlich wirklich unfassbar viel zu bieten hat. Aber ich, also wie gesagt, ich verstehe es auch, dass ich das so gemacht habe damals, weil es ist auch teilweise sehr kleinteilig, da reinzugehen. Also bräuchte man fast so eine richtige Lyric-Analyse. Und ich bin auch.
Möchte ich aber nicht so tief eigentlich machen.
Weil ich bin auch gespannt, wie wir das heute lösen, weil es ist halt, ich glaube, auch ein bisschen eine andere Kategorie, als wir es sonst manchmal haben.
Genau. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe mir das Album auch so, ich habe es damals gehört und ich wusste, dass, das wird ein schweres Album für mich, irgendwie das nochmal zu hören. Vor allem jetzt auch wieder besseres Wetter, einfach auch so. Und es ist so, ich muss schon einen richtigen Moment haben. Vor allem, weil man auch diesen Hintergedanken hat, dass er eben gestorben ist und dass ich wusste, okay, es sind schwere Themen und inwieweit hat er da schon einfach viel drin verarbeitet. Und bei mir, ich wusste, ich werde einfach permanent über diesen Fakt nachdenken und was sehe ich in der Musik da. Und ich wollte euch fragen, ob ihr das, seid ihr auch mit diesem Ohr reingegangen oder mit dem Gedanken oder konntet ihr das vielleicht sogar irgendwie loskoppeln und das als Kunst selbst betrachten?
Ich glaube, es gibt immer wieder einzelne Zeilen, die schon so ganz viel sich um Tod einfach drehen. Und ich glaube, es aus diesem Album ist ja auch dann von den nahestehenden Leuten zu seinem Tod zitiert worden, ne? Auf ewig kurz Halt gemacht.
Ja, oder so für immer kurz Halt gemacht. Genau. Oder genau, eins von beiden, genau, muss ich auch dran denken.
Genau.
Ja.
Und alleine solche Zeilen, ne, wiegen dann irgendwie nochmal schwerer in dem ganzen Kontext. Aber an sich, konnte ich das Album ziemlich genau auch irgendwie nochmal so hören, wie ich es damals auch schon wahrgenommen habe. Ich glaube, mit ein bisschen dem Unterschied, dass ich mich von manchen der sehr, sehr schweren, auch depressiven Gedanken ein bisschen besser so distanzieren konnte, weil ich einfach selber nicht in der depressiven Phase gerade drin bin. Ich glaube, ich habe das teilweise sehr auch in der Depression selbst drin gehört und dann ganz viel so von dem Scheitern an eigenen Ansprüchen, so Schuld und diese Selbstgeißelung und sowas alles. noch viel mehr gefühlt und noch viel mehr aufgesogen. Und das war so ein bisschen der Unterschied jetzt für mich, dass ich da so ein bisschen mehr wie von außen drauf gucken konnte und nicht so total reingegangen bin in dieses Gefühl.
Es hört sich aber sehr gesund an, ehrlich gesagt.
Ja, Mann, also habe ich mich auch gefreut.
Besser für dich auf jeden Fall, ist ganz geil.
Ja.
Also das wäre, genau, hätten wir vor, würde ich jetzt, also sage ich es mal so pauschal, aber hätten wir halt vor 3-4 Jahren über das Album gesprochen, hätte ich gesagt, wäre es wahrscheinlich genau andersrum reingegangen.
Ja, genau so, ja.
Ja, ja, verstehe ich total. Für mich ging das, also für mich ging es eigentlich auch klar, also ich habe so ein richtiges, ach krass, so mal, so hat sich das damals angehört, Gefühl gehabt. Also ich habe es jetzt bestimmt diese 3-4 Jahre locker nicht gehört, also zumindest nicht so als Album am Stück, so einen einzelnen Song vielleicht schon mal. Wir haben es auch auf den 2 Shows von Talkie gehört, wo dieses Album, also Teile von Album und von Lord Folters Diskografie angespielt wurden. Aber, also genau, für mich hat es tatsächlich einfach so, es hat mich zurückgeworfen in diese Zeit. Und ich konnte es aber recht gut trennen von Lord Folter lebt nicht mehr, weil ich glaube, ich mich, also ganz nüchtern gesagt, ich mich damit irgendwie abgefunden habe. Also es ist einfach eine normale Realität, von der ich weiß, es ist so. Und ich, also ich habe das so weit verarbeitet, dass ich sagen kann, ich kann damit umgehen. Und dementsprechend kann ich das auch ganz gut hören. Ja, aber also gute Frage auf jeden Fall.
Habt ihr noch irgendwas, sowas, eine neue Facette entdeckt, als ihr das Album gehört habt?
Ich habe mich wieder daran erinnert, dass ich das damals schon sehr gehört habe. Und diesmal ist es mir aber noch viel deutlicher aufgefallen, dass so viele Vaterthemen mit drin sind. Dass es irgendwie immer wieder, selbst wenn es nicht konkret benannt wird, dass die eigenen Konflikte mit dem eigenen Vater.
Fester Händedruck.
Tja, ne, sowas, ne? Papa war ein G, in seinem Schatten ist es kühl. Genau.
Ja.
So, dass das ganz, ganz viel von der Schwere und der Belastung, die er irgendwie da in diese Kunst reingegossen hat, ja, so widerspiegelt. Das ist mir irgendwie nochmal sehr bewusst aufgefallen. Und gleichzeitig mich auch immer gefragt, es geht so ganz viel ums hart sein müssen. Und das ist ein total krasses Element, was ich auch noch so aus den Mitte 2000er Jahren aus dem Rap kenne, wo halt so, ne, weiche Themen besprechen, halt überhaupt gar nicht männlich genug auch war, ne? Irgendwie so Männlichkeitsthemen so ganz viel besprochen werden. Und ich fand es so spannend, dass er das auch nochmal aufgreift in einem Album von 2020, wo theoretisch die Musik dir erstmal oder das Genre Hip-Hop dir die Möglichkeit eigentlich total geben würde, mach das, wie du willst und du wirst nicht dafür verurteilt, aber wahrscheinlich auch wieder so ein Vater-Männlichkeitsbild dahinter steht, was eine gewisse andere Härte verlangt. Und wenn man dann, und das sind alles nur Mutmaßungen, ich habe keine Ahnung, ich habe mich nie mit diesen Menschen unterhalten, ich habe mich nie krasser nochmal reingedickt und so, aber wenn man dann alleine durch den ersten Song 11 Semester so reinkommt von wegen, okay, der Typ hat 11 Semester so Kunst studiert und ist wahrscheinlich dann von seinem Vater so dafür schief angeguckt worden, so von wegen, was machst du da eigentlich für eine Scheiße, und hat sich dann eigentlich nur 11 Semester eingeschlossen, keiner kennt ihn wirklich, kennen irgendwie vielleicht den Namen, aber er ist komplett in seinem Film, alles immer wieder zu durchdenken und zu reflektieren und das dann irgendwie in seine Kunst reinzupacken, gefangen. Ja, also.
Und dann ist aber auch diese Mutter-Thema in dem gleichen Part auch irgendwie immer so spannend, weil er muss ja dann erklären, stimmt, so, weil sie fragt ja also indirekt so, hey, wann wirst du denn jetzt berühmt? Und dann berühmt, das werden nur Fußballer und
große Maler.
Große Künstler und große Maler wie Gerhard Richter. Wichtiger Bezug, weil, also Gerhard Richter ist ja wirklich ein wahnsinnig bekannter Künstler einfach, der ja über, also ich glaube fast 2 Dekaden lang an der Kunstakademie in Düsseldorf halt gelehrt hat, tatsächlich als Professor.
So.
Die gleiche Institution, also wo Lord Folter als Student eingeschrieben war. Also nicht zur Zeit, wo Gerhard Richter da gelehrt hat. Ich glaube, das war von den 70s bis in die 90s oder so. Nagelt mich jetzt nicht drauf fest, wenn es nicht genau stimmt, aber auf jeden Fall nicht in der Zeit, wo er selbst da studiert hat, aber er macht den Bezug halt einfach auf, weil genau Gerhard Richter ja auch dafür bekannt ist, dass die Kunst von ihm wahnsinnig pricey ist. Also da geht es halt auch schon viel um, wie kann man eigentlich damit Geld machen? Zumindest wird für mich da diese Welt so ein bisschen aufgemacht von, es gibt aber eine Pipeline, ich kann es schaffen, und zwar nicht als Rapper, sondern als Künstler quasi. Wird da so ein bisschen angeteased von, der Traum lebt quasi auf der zweiten Schiene noch, auch wenn eigentlich sicher Lord Folter schon eher auf die Musik in seiner, ich nenne es mal Karriere, fokussiert hat, in seinem Output, und weniger sich als Künstler weiter profiliert hat. Also, genau. er ist ja eigentlich dann, also er wurde ja auch in der Öffentlichkeit schon mehr als Rapper und Musiker wahrgenommen, denn als Künstler. Und ich glaube, das fand er auch richtig so, auch wenn er natürlich durchaus auch als Künstler aktiv war. Aber im Endeffekt hat er den größten Ausdruck als Rapper gehabt. Genau.
Kurz nochmal dazu, weißt du, an welche Line ich bei genau diesem Bereich auch mehrfach dran denken musste und jetzt auch wieder? Naja, Entschuldigung, Papa, ich wurde kein Fußballer.
Von 8-4. Vielleicht eine Referenz, man weiß nicht. Weil es ist irgendwie dieses Thema und Fußballer auch nochmal drin. Es ist so, ich weiß es nicht. Kann man mutmaßen. Das ist vielleicht.
Wenn ich mir das Kreuzband nicht gerissen hätte, ich wäre krasser Maler geworden, Mama.
Nee, aber ja.
Du hattest ja die Frage, wo wir ursprünglich herkamen, ob es diese überraschenden Elemente jetzt beim nochmal wiederhören gab. Ich hatte es auf jeden Fall, weil ich das, also ich habe es nämlich auch als so ein düsteres, aber auch ein bisschen so in sich gekehrtes Album. Also es dreht sich ja auch viel um ihn, um die Gedanken und auch so Emotionalität, Gefühle. Ich habe komplett diese Klangfarbe verdrängt, wo er so Richtung Straßenrap geht.
Ja, Mann.
Also sowohl vom Habitus als auch von den Inhalten. Ja. Also es gibt zwei Songs, die so in diese Richtung gehen. Es gibt einmal, gehen wir vielleicht nochmal extra gleich drauf ein, so eine kleine Runde. Es gibt diesen Song Kinderlied, wahnsinnig faszinierend.
Ja.
Da gibt's so einen Part in der Mitte, wo, wow, da hittet es auf einmal. Und da kommt es schon zum Tragen, aber so richtig den Outburst gibt es quasi auf dem Song Peacemaker, wo, also auch von den Lyrics, von den Worten, die er da in den Raum mit Druck in der Stimme reinpresst. Weltklasse Flex aus der Heckklappe.
Ja, Mann. 100 Gramm in der MS-Tasche.
Da geht's auf einmal, also, da driftet er auf einmal in so eine Straßenkriminalität Gangsterwelt ab, die ich davor auf dem Projekt nicht habe durchscheinen sehen, aber da legt er auf einmal los und ist brutal.
Es ist unfassbar geil gerappt. Ich finde, es ist wirklich auch krass geschrieben. Das ist so ein bisschen das, was ich auch vorhin meinte, ne? Dieses Härte, aber es ist so ein bisschen damit rumspielen, weil es gibt mir halt nicht das Gefühl von, ja, okay, das ist real, sondern hier wird mir ein cooler Gangsterfilm halt erzählt, ne? den ich gerne höre. Und da finde ich es aber der ganz krasse Unterschied von dem Song Peacemaker. Ich glaube, das war sogar einer der ersten Songs, die ich von ihm gehört habe, und da war ich danach so komplett irritiert. Warte mal. Was macht er sonst noch?
Das ist aber Davids Schuld, weil ich glaube, er hat auch den auf die Playlist eingeblendet.
Das kann natürlich, dass du sowas noch so gut weißt, finde ich krass, aber.
Naja, das ist eins und eins zusammenzählen.
Ja, gut, ja.
Und dieser Peacemaker halt wirklich wie so ein Gangsterfilm. Und ich finde, bei dem Kinderlied sind aber so krasse Zeilen drin, die für mich wieder aber total echt und nah an ihm dran wirken. Mhm. Also ich bekomme bei dem Peacemaker nicht das Gefühl, er hat wirklich die 100 Gramm vertickt, aber bei dem anderen...
Da ist es realistischer. Das geht ja auch mit so einem Szenario rein, du läufst halt so nachts durch irgendeine x-beliebige Stadt, das muss weder die krasse Metropole Großstadt sein, noch irgendwas anderes Spezifisches, einfach nur, du läufst nachts durch die Stadt und triffst auf so eine Gruppe Jugendlicher und die haben aber eher Intention, dich vielleicht abzuziehen und die sind auf jeden Fall mehrere und du bist allein. Und lässt es dann ein bisschen offen und dreht sich von da aus dann weiter. Das ist ein bisschen, das kann man sich vorstellen, dass er da persönlich was erlebt hat, wo er das drauf aufgebaut hat, wo er so ein bisschen gesagt hat, okay, das ist so ein Halb-Storyteller, kein richtiger Storyteller am Ende, aber wo ich so anfangen kann, so ein Szenario aufzumachen und so ein bisschen so eine Stimmung, weil dieses Bedrohliche wird da auf jeden Fall schon mit aufgemacht.
Total.
Und also ich muss, als ich das nochmal wieder gehört habe, es war safe nicht mein Gedanke damals und ich distanziere mich, bevor ich es überhaupt ausspreche, direkt von mir selbst, weil das Quatsch ist. Ey, wir sind immer noch im Rap-Stammtisch. Ich kann
Rap-Stammtisch in einem fucking machen. Nutshell, Alter.
Aber ich musste, also deswegen ich sage, das ist blöd und kacke, weil man muss Lord Folter jetzt nicht mit anderen Rappern vergleichen, um seine Wertigkeit zu beweisen. Und deswegen, das ist auch gar nicht, was ich damit ausdrücken möchte.
Klar.
Aber als ich es jetzt für die Kategorie wieder gehört habe, war einer meiner ersten Gedanken bei diesem Kinderlied-Part, erst recht bei dem inbrünstigen, wenn OG Kimo das gerappt hätte, alle hätten das gefeiert als, boah, krass, was für ein Lyricist er ist, heftig, was er da für Zeilen geschrieben hat, so dicht aufeinander. Damit wäre er in den Himmel gelobt worden, wenn er diesen einen spezifischen Part gerappt hätte. Und für Lord Folter ist es halt so eine Facette in seinem Schaffen, die aber gar nicht mal die, ja, die gar nicht mal die am meisten sein Werk abbildende ist, sondern eher so ein Ausflug. Sowas hat er auch gemacht. Solche Parts gibt's auch von ihm, aber die meisten hören sich ein bisschen anders an. Aber also es ist unglaublich dicht erzählt und auf, das stehst auch an so ein generelles Thema an und da stehe ich dann wieder hinter dem, was ich hier rausanalysiere. über das ganze Album, die Wortwahl von Lord Folter. Mm. Also habe ich jetzt, und das meine ich genau, wenn ich in der regulären Folge sage, so, ja, es gab halt keine relevanten Releases, weil, also, das ist eigentlich alles relativ egal. Ich finde es nett, wenn man jetzt drüber redet, aber er hier hat unfassbar prägnante Worte über das ganze Album gefunden. Da gibt es so gut wie nie Füllwörter oder so Unspezifisches, sondern es gibt eigentlich nur sehr viele starke Worte, also so Herz, Kuss, Kopf, Gedanken, also Gefühlswelt, so. Das sind so die Sachen, die er immer direkt benennt. Und jedes davon macht irgendwie was auf und nichts davon ist so beliebig. Real Rap ist das Gegenteil von einem Podcast. Also wirklich jedes unnötige Wort wurde hier nicht eingerappt. Es gibt eigentlich nur präzise Formulierungen und das ist echt krass.
Also ja, ich weiß, was du mit präzise Formulierungen meinst und gleichzeitig lässt es so viel offen. Ne?
Ja, also genau. Also die Interpretation ist sehr weit davon.
Komplett, ja.
Aber wie gesagt, die Wortwahl, die ist sehr stark.
Mhm.
Ja, ja.
Es gibt ein Video zu dem Song So Lala, was von einem Kollektiv, das er, glaube ich, auch mit aufgemacht hat, gedreht wurde.
Dieses Neati-Kollektiv?
Genau das.
Genau. Ja.
Und da wird er so ein bisschen von jemandem begleitet und läuft so durch die Nacht und beschreibt so ein bisschen, dass er nicht die richtigen Worte findet. Also das ist total spannend, dass du das so, ne, hier auf den Punkt bringst und sagst, oh Mann, er hat diese krass präzisen Formulierungen und er selber aber, und das ist genau in diesem Zusammenhang entstanden von diesem Album, selber immer wieder so einen Anspruch hatte und gesagt hat, nein, ich finde überhaupt gar nicht die richtigen Worte. Ich fühle mich so wortlos bei dem Ganzen, was ich so fühle, und krieg da gar nicht so das Richtige raus, was ich eigentlich sagen möchte, um das alles zu beschreiben. Und dann auch immer wieder so ein bisschen daran verzweifelt und dann auch so sagt in diesem Video, ich habe mich dann auch nie an richtige Musik rangetraut. Ich bin immer irgendwie so bei Hip-Hop geblieben. Es muss so minimalistisch sein. Das Schreiben, das muss so pur sein. Das muss so roh sein. Das muss so wie Pissen und Kacken irgendwie sein. Das muss einfach nur raus. So. Und das, also wirklich komplett faszinierend, wie dieser Typ wahrscheinlich mit seinem eigenen Schreibprozess umgegangen ist, was er dann wieder für Schreibblockaden hatte. Und auf der anderen Seite aber, ja, dann diese Texte und diese unglaublich krass fragmentierten und doch so großen Bilder dann so aufgemacht hat, finde ich komplett geil.
Ja. Und ich habe mir so ein paar rausgeschrieben und es ist ein super wichtiger Punkt, dass du meinst, was man da rein interpretiert, das ist überhaupt nicht präzise, weil so ging es mir auch, aber Gedanken zerreißen mich in der Luft. Ich schreibe, weil ich muss.
Mann, auch
so geistig, Alter.
Es sind,
du fehlst mir so sehr, will dich nie wiedersehen. Halt, also so richtige, das hätte ja allein schon so einfach hart und das wird ja noch geil gerappt auf dem Beat.
Ja.
Ich will keinen Gag machen, aber doch, eigentlich will ich. Aber die erste Line, das wäre auch was Gutes für das verbale Style-Kollektiv gewesen. Andere Perspektive irgendwie, aber...
Welche?
Die erste. Ich muss schreiben.
Ich schreibe, weil ich muss. Ja. Ist ein sehr hip-hoppiger Satz.
Ist schon Hip-Hop, ja.
Ja,
hängt die Schreibmaschine.
Aber tatsächlich, dieses Album besteht in so vielen Teilen in so Widersprüchen. Also er hat ja ganze Songs, wo er immer wieder diese Widersprüche gegeneinander stellt, aber auch in so viel immer diese Formulierungen, die sich so gegenseitig ausschließen und dadurch entsteht auch so ein Druck und den Druck hat er in der Stimme, dieses Zerrissene so, oh, das ist ja ist ein Dicker, unfassbar starkes Album.
Ich wasche mich so lang, bis ich nicht mehr sichtbar bin. Also, ja, und selbst da sehe ich die Widersprüche, also sehe ich Real Rap die Widersprüche, weil das machst du eigentlich, dann bist du eigentlich sauber und gut sichtbar und so weiter. Also Real Rap, also wenn man da jetzt so auf Deutsch-Analysekurs reingehen würde, diese Zerrissenheit und diese Spannung, die er in sich selbst trägt, die drückt sich auf so viele verschiedene Arten und Weisen aus, dass es eben dann doch eigentlich immer wieder greifbar wird. Und ich habe mich auch sehr erwischt, dass ich echt immer wieder so ins Abdriften und quasi Gedanken kreisen lassen gekommen bin, wenn ich mal so bei einer Zeile mal so kurz hängen geblieben bin.
Ja, genau.
Dass ich dann kurz mit Gedanken so drauf verharrt bin und da drauf rumgedacht habe, dass dann halt, keine Ahnung, so ein halber Track kurz noch weitergelaufen ist, weil ich eigentlich kurz inspiriert war, darüber nachzudenken, was er mir da gerade gesagt hat, weil es eben nicht so eindeutig ist.
Ja. Genau, du hast auf der einen Seite diese Formulierung, auf der anderen Seite dann auch einfach nur so ein bisschen kleine Wortspiele, die aber plötzlich Zeilen nochmal wieder ganz anders erscheinen lassen. Sowas wie, schreib mir ins eigene Fleisch oder einen kahlen Kopf bewahren und so. Das ist nur so ein paar Buchstaben austauschen und schon hast du irgendwie ganz, ja, ganz andere Bedeutungen.
Das sind Torben Magic Moments.
Ach, liebe ich.
Beobachtung.
Liebe ich.
Ja. Mit Feuer wird kalt gemacht. Ist auch so ein Hin und Her. Und das hat er gerappt auf, das soll auf so einem Grabstein stehen, ne? Also, da war auch die, also genau, diese Todesthematik kam da natürlich auch mit rein.
Ja, Mann.
Also, da gab's auch immer wieder dieses, also es ist nicht selbstzerstörerisch, aber dieses so, was ist, wenn mir selbst was Schlechtes passiert quasi.
Voll. Und schon, also auch was Selbstzerstörerisches. Da ist so viel sich selbst geißeln. Ne? Also Lord Folter ist auch irgendwie der perfekte Name für diesen Künstler.
Ja, ich hab da auch immer noch diese Schnaps wie Aceton gibt's auch noch auf diesen Links. Da auch an diesem Bild bin ich auch hängen geblieben, auf jeden Fall. Und ich fand, und das leitet dann wieder auf ein anderes Thema über, neben dem Destruktiven gibt's trotzdem sehr viel Schönes und auch Optimistisches und einfach Friedvolles auf diesem Album. Und ich finde, eine Sache, wo sich das gut ausdrückt, sind tatsächlich die Hooks und die Melodien, die einem so im Ohr bleiben, weil er damit auch so was einem in den Kopf reinpflanzt. Und davon gibt's über das ganze Album richtig viel. Also angefangen mit, sie fragen, wie geht's? Mir geht es so lala.
Das finde ich jetzt aber auch schon nicht so leicht.
Nee, ich sag nicht, dass es dadurch direkt leicht wird, aber ich sag halt, das hast du halt so singsangmäßig im Kopf und das überträgt sich halt eher als Musik und als Melodie, denn als der Text, der dahinter steht. Das ist so ein bisschen mein Punkt.
Hier, dieses unglaublich getriebene Kinderlied endet mit dem ich fliege durch die Nacht, lasse alles hinter mir, ich kann sehen, was noch vor mir liegt. Das hat schon, ne, zwar irgendwie eine verzweifelte Hoffnung, aber eine Hoffnung.
Ja, und macht ihr da nicht sogar, gibt's da nicht noch die Anspielung, gibt's da nicht noch Atemlos durch die Nacht?
Atemnot durch die Nacht.
Er macht Atemnot draus, genau.
Genau, wieder aber, sowas, ja, ne? Genau. Was Kleines verändert, um dich dann irgendwie wieder kurz zu catchen und deinen Kopf wieder zu inspirieren.
Und also auch, ne, Papierflieger, das überleben wir nicht. Immer kurz vorm Absturz wie Papierflieger.
Ja, Mann.
Also, ganz viele von den Dingern, da reicht auch ganz oft das kurze Sample und die kurze Interpolation, die bei den Songs jeweils so irgendwie davor geschnitten ist. Wenn man das im Instrumental hört, du hast direkt im Kopf, was er da gleich drauf singen sagen wird. So ging es mir auf jeden Fall. Ja. Für mich war das so ein richtiges, boah, man wird wieder richtig reingezogen, Gefühl. Ja. Auch der ADHS-Song hat auch so eine ganz, das kommt vom ADHS. Also ganz viele outstanding Sachen, die auch alle ihre eigene Tonfarbe haben, einen eigenen Vortrag haben. Ja. Das ist schon krass. Und er hat einem auch echt sehr viel über einen selbst, also über sich selbst erzählt. Also uns quasi.
Ja. Auch dieser Stimmeinsatz, das können wir vielleicht auch nochmal kurz betonen. Er hat diese ganz tiefe, bassige Stimme und beschreibt zwischendurch selber mal, dass er die schwingt wie ein Zweihänder und alleine
Dicker,
so eine
Mittelalter-Line
da noch mit reinzubringen. Großartig.
Das ist so krass. Auch einfach so, meine Waffe sind die Worte in eine Zeile verpackt quasi so, schwingt wie ein Zweihänder. Das habe ich heute auch nochmal auf dem Weg zur Arbeit, ist mir der auch nochmal aufgefallen. Das ist einfach geil.
Und sehr spannende Feature-Gäste natürlich auch noch drauf. Wenig, aber mit Audio 88 und Dizzy.
Ja.
Noch zwei mit drauf. Auch
nicht mehr auf dem Schirm, insbesondere Dizzy hätte ich nicht mehr gewusst.
Muss aber sagen, sind nicht meine Lieblingssongs auf dem Album.
Check ich. Ich fand tatsächlich den Dizzy-Song gut platziert, weil dieses Thema von in irgendeinem Club bisschen verschallerter und abgefüllter vielleicht sein, als man es mal geplant hat, weil es einfach so passiert. Dann hängt man da einfach und ist da so. Finde ich super passend, passt perfekt zu seiner Personality, ist genau der richtige Typ. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, sehr viele Referenzen auf unsere reguläre Folge, aber hört auch rein in Folge 121, Thema Feature-Gäste und in dem Fall können sie eben nicht überzeugen, sondern werden eigentlich selber in Grund und Boden gerappt. Das ist jetzt auch übertrieben, aber also er nimmt Audio 88 den Schneid komplett ab, also auf dem gemeinsamen Feature-Song Schimmelnde Herzen, weil Lord Folter hat sowohl mehr Energie, die er da reinbringt, als auch tatsächlich mehr Flow. Also ich habe das Gefühl, dieser Audio 88-Part, der ist wirklich nicht schlecht, aber der wird auch die ganze Zeit nicht warm mit dem Beat und mit dem, was Lord Folter mitgebracht hat. Der, also dieser Part fremdelt irgendwie mit diesem, abgesehen davon, extrem starken Song und starken Konstrukt, wo Lord Folter wunderbar drauf funktioniert, Audio funktioniert, das greift einfach nicht so richtig irgendwie. No front in jedem Sinne, einfach nur so, es fiel halt auf und ja, ich finde, Lord Folter hat diesen Song auf seinen breiten Schultern getragen, auf jeden Fall.
Okay.
Ja, also es gäbe bestimmt auch noch mehr zu sagen. Ich meine, diese ganzen Produktionen auf dem Album, es gibt ja tatsächlich auch, das ist auch eine verlorene Kunst. Keine Rapper bringen mehr ihre Instrumentals einfach so auf Streamingdienste raus und so. Früher war das Stani. Ja,
geil, Alter. Das,
oder?
Das ist auch das. Und dann merkt man auch einfach, wie stark die Produktionen auch einfach sind, weil man die Instrumentals hören kann.
Ja.
Finde ich auch, sollte wieder mehr in den Fokus gerückt werden.
Und gleichzeitig merke ich gerade, wenn ich drüber nachdenke, ich würde mich niemals rantrauen, da selber irgendwas drüber zu schreiben, weil das für mich so heiliges Sakrileg fast schon ist.
Ist verständlich, aber ich find's cool, dass die weiter existieren und da sind und auch die geben viel Stimmung mit. Und das passiert, ich glaube, wir werden jetzt gar nicht mehr da detailliert reingehen, aber da passiert unglaublich viel und da wird auch dolle gespielt mit, wie baut man einen Song nochmal richtig auf, dass so zum Ende hin sich das, also dieser Soundteppich einfach so, dass er so anschwillt und sich so steigert und das ist so ins Epische rein und so ganz viele Layers sich ineinander und übereinander schichten.
Ja.
Zum Beispiel bei dem Solala-Song, wo er so ein bisschen so eine E-Gitarre noch mit reinschwingt. Also da wurde schon sehr, sehr, sehr krasse Arbeit geleistet, ehrlich gesagt.
Starke Gitarren.
Ja.
Okay.
Ja, unter anderem von Leaf und von Talky Talk, um zweimal zu nennen, die an dem Album mitgewirkt haben. Ich glaube, Lord Folter hat auch selber durchaus auch ein Wort mitgesprochen, weil wie es musikalisch dann sein soll. Er hat nicht einfach nur fertige Beats genommen, aber weiß ich auch gerade nicht besser als das.
Ja. Ab diesem Album hat er noch mehr mit produziert auch.
Mhm. Ja. Genau, er hatte ja auch mit der Jüngling in der Landschaft ein eigenes Producer-Alter Ego tatsächlich, worüber auch ein Projekt erschienen ist. Ja, Mann.
Okay, ey, ich glaube, wenn ihr nichts mehr dazu zu sagen habt, dann kommen wir jetzt zu dem Teil, wo wir in die nächste Kategorie übergehen. Und mir hat ein Vögelchen gezwitschert, dass die diesmal über dich reingekommen ist, Torben. Und generell auch nochmal den Aufruf an unsere Hörerinnen und Hörer, vielleicht auch selber Kategorien vorzuschlagen. Wir pitchen hier ja auch die ganze Zeit eigentlich auch ab und an mal so Alben und Ideen, die wir gerne haben würden. Slide uns doch einfach mal Instagram rein oder sonst so und schlagt uns was vor oder sagt einfach so ein bisschen Ideen und wir unterstützen euch dabei und wir würden euch gerne hier mit Stimme im Podcast haben und Vorschläge machen. Und es ist ja auch diesmal eine Kategorie gewesen, die von einem Hörer, dem Katzenmann, vorgeschlagen wurden. Extrem starke Vorschläge.
Vielen Dank nochmal.
Gute Kategorie.
Danke.
Hat mich sehr gefreut.
Danke für den Vorschlag. Das war wirklich sehr gut. Und ich fand es jetzt auch also super nice, die Gelegenheit zu bekommen, über dieses Album zu sprechen. Wäre mir, glaube ich, lange selber nicht eingefallen. Deswegen, war wirklich super.
Ja.
Und beim nächsten Mal werden wir ein bisschen weiter zurückgehen. Erstmal vielleicht, wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass oftmals, wie Leute zu Hip-Hop gekommen sind, es über die älteren Geschwister passiert ist. Und deswegen bin ich sehr froh und stolz, heute einen Kategorievorschlag von meinem großen Bruder. Der mich jetzt nicht extrem in die Hip-Hop-Richtung beeinflusst hat, aber mit dem einen oder anderen schon. Und dazu muss man vielleicht noch wissen.
Gott, ich habe Hoffnung.
Zu der Zeit haben wir im Norden Deutschlands gewohnt. Deswegen hören wir doch einfach mal rein, was mein Bruder vorschlägt.
Moin. Für eure Retro-Kategorie schlage ich mal einen Sprung rund 30 Jahre zurück in Deutschlands Norden vor. Und zwar entweder Fishmob mit Power oder die frühen Deichkind mit Bitte ziehen Sie durch. Und für den Norden geht's nicht ohne. Natürlich fettes Brot mit Außentop-Hits im Geschmack. Auch wenn da ja leider nur ein Bonustrack der norddeutschen Nationalhymne drauf ist. Viel Spaß beim Voten, Hendrik.
Was?
Geil.
Was ist die norddeutsche Nationalhymne?
Also, die letzte.
Nordisch by Nature.
Sehr gut, er weiß nämlich Bescheid. Nordisch by Nature ist natürlich eigentlich ein Hit damals von Fettes Brot gewesen. Der ist auf diesem Album nicht drauf, komplett.
Hey, okay.
Okay, ja, ey, das ist
geiler Vorschlag.
Sehr gut. Ich finde auch tatsächlich, dass es wichtig ist, dass einfach so diese so alte Legenden auch mal reingebracht. So, ich denke mir auch die ganze Zeit so, ey, irgendjemand muss auch mal irgendwas von Fanta 4 reinbringen. So. Oder Tic-Tac-Toe. Das sind so Sachen, die würde ich gerne auch mal irgendwo zumindest eine Abstimmung dabei haben. Ey, aber richtig guter Vorschlag. Danke, Torben.
Und danke an deinen Bruder auf jeden Fall.
Ja, danke, Hendrik, vielen Dank. Egal, was es wird, ich glaube, wir werden unseren Spaß damit haben, mal richtig retromäßig reinzugehen.
Ja, es wird geil. Oh ja. Ja,
wird gut. Ich freue mich auf alles.
Mhm. Rare Fishmob-Menschen auf jeden Fall in diesem Podcast.
Oh ja.
Das hat Jan Wien auch wieder vergessen. Wir kennen noch den leckeren Tree Track. Nein.
Ey Leute, danke fürs Zuhören, danke, dass ihr wieder eingestellt habt. Das war die Retro-Kategorie und wir hören uns dann beim nächsten Mal, wie immer, am 1. des Monats mit der regulären Folge. Macht's gut und tschüssi.
Yes. Rest in peace, Lord Folter.